Ich hoffe, man merkt es nicht zu sehr an der Stimme oder ich bleibe noch einigermaßen verständlich. Aber ihr seid ja ein sehr geduldiges und frohe Zuhörerschaft. Und da bin ich dann auch froh, bei euch zu sein. Es ist schön, dass ich das darf heute. Wie immer natürlich Grüße von Helmut und Ruth, klar. Aber ich darf euch natürlich auch besonders grüßen von unserem Bergischen Kreis, dem ihr angehört. Bergischer Kreis der Freien Evangelischen Gemeinde. Und wir haben ja mittlerweile auch Zuwachs bekommen aus euren Reihen. Und ansonsten seid ihr eine der Vorzeigegemeinden unseres Kreises. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Und die Älteste noch dazu. Was kann es Schöneres geben? Wer möchte, kann heute bei einer Pastorinnen-Einführung dabei sein. Marie Franke, die wird heute eingeführt in die Freie Evangelische Gemeinde Hahn. Sehr schöner Ort, gibt's auch Kuchen, also herzliche Einladung dazu. Ich sage ein Grußwort. Ja, es sind immer mehr Frauen, immer junge Pastorinnen, die jetzt in den Dienst hineingestellt wird. Und das ist eigentlich auch ganz gut so. Man hat ja früher gesagt, die Männer haben immer das Übergewicht, aber mittlerweile haben die Männer nur noch das Übergewicht am Körper. Das ist halt so. Weitere Einladungen sind natürlich auch auszusprechen. Ich möchte nicht versäumen, euch zu einer besonderen Veranstaltung des Bergischen Geschichtsvereins einzuladen am 6. November. Volkshochschule, Prospekte liegen aus. Und da geht es um den Protestantismus und das Judentum. Das hattest du ja schon angesprochen und bebetet, dass es wichtig ist, für Israel auch zu beten. Und dort haben wir eine junge Theologin, die wird uns das Verhältnis des Nahostkonfliktes und dieser Situation von dem Protestantismus her nahebringen. Ja, und wer sich für Geschichte interessiert, wer tut das nicht? Am 16. November ist der Tag der freievangelischen Geschichte, der FEG-Geschichte in Ebersbach natürlich. Wer nicht weiß, wie er da hinkommt, kann mit mir mitfahren. Dort wird der Nevian-Preis verliehen. Erinnern und Zukunft gestalten ist das Überthema. Und Andreas Heiser, der Rektor der Theologischen Hochschule, wird dort bepreist. Also er bekommt dann den Nevian-Preis verliehen. Zwischendurch ist der ständige Ausschuss, da bin ich auch dabei, wer das nicht weiß, ist so ein Gremium, was über die Bundesarbeit beschließt und befindet. Diesmal geht es um den Kassenbericht. Der ist erfreulich, dank eurer Mithilfe, wie ich gesehen habe, war ja eine sehr hohe Spende letzte Woche eingesammelt worden. Aber vielleicht noch interessanter, der Bund legt mittlerweile besondere Projekte für die Jugendarbeit der Gemeinde auf, wo man sich anschließen kann. Wer also Jugendarbeit machen will, ist für euch vielleicht nicht so interessant und hat kein Geld, für euch auch nicht interessant, aber der bekommt Unterstützung jetzt vom Bund. Und das ist ein gutes Zeichen, dass wir auf Zukunft setzen. Zukunft heißt Menschen für Jesus Christus gewinnen. Ich hatte beim letzten Mal das Thema, jeder Christ ein Evangelist und jede Christin eine Evangelistin. Und jetzt kommt die Fortsetzung, denn wir fragen uns, wie kann das denn praktisch funktionieren, dass das Evangelium die Menschen erreicht? Also es geht um Mission und es geht um Evangelisation. Und eigentlich, das ist die Kernaufgabe jeder Gemeinde. Entweder sie ist evangelistisch oder sie hört überhaupt auf, Gemeinde Jesu Christi zu sein. Denn wir leben von dem Auftrag Jesu her, der uns in Apostelgeschichte überliefert ist. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien, aber damit nicht genug, bis an die Enden der Erde sogar im Unterdörren. Hier gilt es, diesen Text genau zu beachten, denn es heißt ja nicht, ihr sollt meine Zeugen sein oder seid gefälligst meine Zeugen, sonst geht es euch schlecht. Hier heißt es ganz schlicht und direkt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet das sein, weil ich, der Herr, diese Worte werden ja von Jesus Christus gesprochen, dafür sorge. Weil Gott dafür sorgt, werden wir, wirst du und wird ich sein Zeugnis weitergeben. Man kann es vergleichen damit, wenn du einen ganzen Tag bei heißer Sonne gewandert bist, ja, dann ist man durstig. Und dann heißt es nicht, streng dich aber an, damit du durstig bist. Man ist durstig. Nein, die Wanderung und die Sonne, die macht durstig. Und so ist das auch mit dem Heiligen Geist. Wer den Heiligen Geist empfangen hat, der hat in sich das Leben, das nach außen dringt und gelebt werden will. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und wer den Heiligen Geist empfangen hat, der wird auch ganz selbstverständlich den anderen davon weitergeben. Ja, ich will noch weiter gehen. Er hat eine Ausstrahlung, wo Jesus Christus selbst zu Hause ist. Und von diesem Auftrag und wie das nun passiert, handelt ein ganzes Buch besonders in der Bibel. Das ist die Apostelgeschichte, eigentlich eine Fortsetzung des Lukas-Evangelium. Sie erzählt von der Ausführung des Missionsauftrags und ich möchte uns heute eine ganz besondere Geschichte auch nahebringen. Sie steht in der Apostelgeschichte 16, die Verse 9 bis 15. Und die Technik macht's möglich, ihr könnt's mitlesen. Paulus hatte in der Nacht eine Vision. Ein Mazedonier stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Auf diese Vision hin suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, denn wir kamen zu dem Schluss, dass uns Gott berufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu predigen. So brachen wir von Troas auf und fuhren auf dem kürzesten Weg nach der Insel Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi, der bedeutendsten Stadt dieses Teiles von Mazedonien, mit römischen Stadtrechten. In dieser Stadt hielten wir uns einige Tage auf. Am Sabbat gingen wir aus dem Stadttor hinaus an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu und der Herr öffnete ihr Herz, sodass sie den Worten des Paulus Beachtung schenkte. Als nun sie und alle, die zu ihrem Hause gehörten, getauft waren, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da, und sie drängte uns dazu. Nicht wahr? Vielen von uns ist die Geschichte wenigstens vom Schluss her sehr vertraut. Und eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu und der Herr öffnete ihr Herz, sodass sie den Worten des Paulus Beachtung schenkte. Lydia ist die erste Christin auf europäischem Boden. Wir haben eben über Vornamen nachgedacht. Wir haben unsere Tochter ganz bewusst Christin Lydia genannt, denn die erste Lydia war die erste Christin in Europa und so passt das Ganze. Noch einmal sehr schön, ein frommer Wunsch, dass Menschen es so machen wie die Lydia und vielleicht schließen wir uns ja allesamt dahin an, es so zu machen und zu tun wie die Lydia. Aber wir fragen uns jetzt, wie kommt das Evangelium überhaupt dahin? Wie kommt es bei ihr an, bei dieser Lydia? Wie kommt es nach Europa? Darum werden hier sehr viele geografische Angaben über Städte und Reisewege gemacht. Es geht um eine Wegbeschreibung, um eine Weichenstellung des christlichen Glaubens. Wir sehen das hier. Um den Sprung des Evangeliums vom Nahen Osten in den europäischen Kontinent. Und damit geht es mittelbar auch darum, wie das Evangelium nach Deutschland und sprich zu dir und zu mir kam. Und die Apostelgeschichte macht es ganz deutlich, die Wiege des Evangeliums stand nicht im christlichen Abendland und Europa stand auch nicht auf dem Programm des Apostels Paulus, jedenfalls zuerst nicht. Paulus hatte nämlich begonnen, das Gebiet der heutigen Türkei, dem damaligen Kleinasien, zu missionieren. Das war ihm am nächsten, da wohnten viele griechisch sprechende Menschen, auch viele Juden. Und wir sehen hier das Gebiet von Kleinasien vor uns. Und dann besuchte er diese Städte, da wo es schon Synagogen gab, per pedes apostolorum, also zu Fuß. Noch gab es nicht so viele andere Möglichkeiten, aber hinterher benutzte er auch noch modernere, in Anführungsstriche, Transportmittel, nämlich er fuhr per Schiff noch weiter. Hier war die Region, wo er seine Aufgabe ansah. Aber es passierte Folgendes, er stieß in dieser Region auf Widerstände, die er sich nicht erklären konnte, wo Menschen einfach nicht bereit waren und sich öffneten für das Evangelium. Dann hatte er eine Vision, ein Gesicht im Wachzustand, was Besonderes. Ob du auch schon mal so eine Vision hattest und erlebt hattest? War es nicht so wie ein ehemaliger Bundeskanzler Helmut Schmidt, der hatte gesagt, wer Visionen hat, der muss zum Arzt? Nein, es gibt auch die richtige, gute Vision, die Gott einen schickt. Und ich muss sagen, einige Male hat Gott mich mit einer solchen Vision auch gerufen und neu in eine neue Richtung verwiesen. Denn dieser Paulus, so lesen wir hier, der wollte eigentlich ganz woanders hin, bevor er diese Vision hatte. Und das entspricht so ganz nebenher bemerkt auch unserer Lebenserfahrung. Da gibt es Probleme und Widerstände. Manchmal will Gott, dass wir da durchfinden. Aber manchmal sagt uns Gott, finde doch einen anderen Weg und ich will dir diesen Weg zeigen, wie du deinen Auftrag erfüllen kannst. Denn er merkte nun, es hat gar keinen Sinn, hier weiterzumachen. Diese nächtliche Vision des Mazedoniers, man erkannte ihn wahrscheinlich an seiner Kleidung, war für ihn die Lösung des Problems. Wieso tut sich in dieser Region so wenig? Ich muss jetzt woanders hin. Und jetzt platzte für ihn dieser Knoten. Nach all den roten Ampeln gibt es jetzt grünes Licht. Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Das ist ein alter Spruch, der stammt aus der Bibel. Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. So erfahren wir es aus den Sprüchen und der Prophet Jeremia greift dies ebenfalls auf. Und das gilt auch für alle gut gedachten und gut gemeinten Missionspläne, die wir so haben. Manchmal muss sich sogar eine Gemeinde verändern, dass wieder etwas Neues entsteht und belebt wird. Und was ich so über euch gehört habe, ihr seid gerade in diesem Prozess drin, dass hier eine Dynamik entstanden ist, wo Gemeinde wachsen kann. Aber hier geht es ja nicht um unsere Gedanken, was uns so einfällt, dies oder jenes könnte man mal machen und das könnte Erfolg haben, wir probieren es mal aus. Nein, es geht darum, dass Gott uns zeigt, wo geht es hin. Wir haben es nicht in der Hand, so sehr wir uns das auch wünschen würden, vielleicht so einen Plan haben. Es gibt wie viel Wuppertaler? 358.000 etwa, denke ich, könnten es sein. Naja, 10%, ein Zehntel könnte sich ja bekehren, das wären immerhin 35.000. Vielleicht ist es sogar schon der Fall. Aber die müssen ja nicht alle nach Unterbarm kommen. Die können sich ja auch verteilen. Und so geht Gott seinen Weg über unsere Vorstellungskraft hinaus und öffnet neue Wege und zeigt uns vielleicht Menschen in Barmen, die das Erbarmen nötig haben und wo wir wissen, der ist jetzt oder die ist jetzt für mich die Person, die ich ansprechen will. Manchmal sind es ja Dinge, wo wir sagen, also da komme ich ja nun wirklich nicht an. Barmer Innenstadt, gibt es da noch Möglichkeiten? Oder vielleicht in Wupperfeld? Oder im Griechenviertel nach Oberbarmen? Oder vielleicht in einem Seniorenheim? Da gibt es über 10 Seniorenheime gibt es in Barmen. Wisst ihr das? Und das größte Problem der Menschen, auch Jugendhäuser und so weiter, alles das, da gibt es Menschen, die einsam sind und darauf warten, dass du kommst. Aber was tun? Erstmal abwarten, bis so jemand, den ich jetzt im Blick habe, zu mir kommt. Vielleicht kommt er ja gerade vorbei. Oder, das wäre die andere Möglichkeit, die schlägt Paulus vor und Lukas, der ja diese Wegbeschreibung nun tut, wir gehen hin. Keine Verzögerung, keine Umwege, denn das ist es, wenn Gott seinen Ruf nun an uns richtet, dann geht es weiter. Aber wie ging es weiter? Mazedonien war klar, das war vorgegeben, aber wo genau konnte Paulus Fuß fassen? Warum gerade Philippi? Wir sehen das hier auf der Karte. Philippi liegt etwas im Hinterland, liegt gerade nicht so auf der Hand. Die Hafenstadt Neapolis, die lag näher. Dort landet er, nachdem er einen Zwischenstopp in Samothrake gemacht hat. Und da lag von Anfang an das Problem. Wo anfangen und bei wem? Denn die Menschen sind so ganz anders als ich. Die wollen vielleicht gar nichts von Gott wissen. Vielleicht sind es auch meine Ängste, die mich blockieren. Was sagen die denn, wenn ich jetzt da darauf aufmerksam mache? Oder es wird gefährlich, sich mit irgendwem zu verbinden? Jemand zufällig von der SMD da? Ja, ihr? Meine Tochter ist letztens in Verdacht gekommen, weil sie in einer WhatsApp-Gruppe der SMD ist. Nicht? Also man begibt sich schon irgendwo auf Glatteis. Wenn man sich outet, wenn man sagt, so bin ich und hier will ich etwas sein. Am Ende halten die mich gerade für blöd. Kann man den anderen denn sagen, dein Leben ist nicht nur ärmer, sondern überhaupt nichts, wenn du Gott verpasst? Die haben doch vieles andere im Kopf. Die denken an irgendwelche anderen Götter, an Idole, an Fußball, wo in einem Stadion sich 60.000, 80.000 Menschen einfinden oder was auch immer. Haben wir Angst, uncool zu sein, nicht das Richtige zu treffen? Paulus hatte keine Angst. Mal sehen, wie er das macht. Hier wird uns beispielhaft vorgeführt, wie Gott Menschen gebrauchen kann. Was hier steht, zeigt uns, dass Gottes Führung zwar unsere Vorstellungen korrigieren, uns aber das Denken und Planen auch nicht einfach abnimmt. Paulus hatte einen Plan und er hat darüber nachgedacht, wo komme ich am besten an? Und er geht direkt in die Zentrale nach Philippi, das war die Distrikthauptstadt. Er will da eine Citykirche gründen und von Philippi dann kann das Evangelium wieder neu ausstrahlen und so einen Schneeball-Effekt empfangen. Eine Strategie Gottes zu entdecken, darum geht es. Wir werden sehen müssen, wo gibt es Menschen, die Orientierung nun auch brauchen. Ich habe ja schon davon gesprochen, von der Einsamkeit, ist jetzt ein Thema auch in den Medien, dass 60% der Menschheit, also der Bundesbürger, vielmehr der Bundesbürger sich einsam fühlen und darauf warten, angesprochen zu werden. Nicht nur Ältere, sondern auch viele Jugendliche darunter. Missionarischer Eifer tut allein nicht. Es ist immer die Frage da nach den Menschen und die Frage nach ihren Fragen, was sie denn angeht. Das sind in der heutigen Zeit Zukunftsfragen. Beziehungsfragen spielen eine große Rolle. Die Frage auch nach dem Arbeitsplatz, nach der Gefühlslage und nach der Verbindlichkeit. Wo kann ich noch und zu wem kann ich Vertrauen fassen, der mich nicht nur einfach als Objekt ansieht, sondern als Mensch, dem er nah sein will und den er liebt. Wir leben in einer Zeit des Werteverlusts. Ganz großer Problem. Jemand hat mal gesagt, die Zeit der Werte ist vorbei, jetzt kommt die Zeit des Allerwertesten. Lasst uns dagegen steuern. Während sich um uns herum alles verändert, darf es bei uns nicht beim Alten bleiben. Neue Perspektiven und dies nach dem Vorbild von Paulus, von Jesus Christus selbst. Den Menschen, die für das Evangelium aufgeschlossen liegen. Manchmal braucht es Anmarschwerke, Wege. Zu suchen, wo kann ich denn hin? Und jetzt geht Paulus nochmal einen entscheidenden Schritt mit seinem Missionsteam. Er ist ja auch nicht alleine, nicht? Es sind eine ganze Reihe da. Lukas beschreibt die ganze Geschichte. Zuerst ging er ja immer in die Synagoge. Das war interessant, denn die hatten ja schon ein gewisses Vorwissen. Aber jetzt gab es da keine Synagoge. Da guckt er jetzt in Philippi nach, wo könnten sich denn Menschen wo kann ich denn andocken, wo gibt es denn Menschen, die vielleicht nach Gott suchen? Und da kommt er auf die Idee, jetzt gibt es hier kein Gebäude, keine Synagoge, aber es gibt vielleicht Menschen, die gewohnt sind am Flussufer, das war damals üblich, da gab es etwas Platz, Gott anzurufen. Nun trifft er da ausgerechnet, ich habe ja gesagt, Frauen sind im Vormarsch, damals aber auch schon, er trifft Frauen. Und da muss er komplett sein Denken umstellen. Stellt euch vor, es war ein damaliges Gesetz und für die orthodoxen Juden gilt das noch heute. Wenn man Gottesdienst feiern soll, dann müssen 10 Männer da sein. Sonst klappt das nicht. Ja, da waren jetzt keine 10 Männer, da waren nur Frauen da. Kann ich mit denen überhaupt noch Gottesdienst feiern? Ist das überhaupt möglich? Und da gibt ihm Gott den Auftrag, sprich sie doch einfach an. Auch das war für die in der damaligen Situation für einen Mann nicht ganz einfach, eine Frau anzusprechen. Das tat man normalerweise nicht. Hier findet eine deutliche Grenzüberschreitung statt. Er geht in zu einer Frauengemeinschaft, spricht sie an und erzählt ihnen von der Rettungstat Jesu Christi. Und diese Frauen, ja, die gehörten eigentlich nicht so richtig zur jüdischen Gemeinde dazu. Dazu hätten sie wenigstens mit einem Juden verheiratet sein müssen, dann hätten sie die Gesetze annehmen müssen der Juden, dann hätten sie dazugehört irgendwie, aber fast schon als Menschen zweiter Klasse, denn wie gesagt, 10 Männer braucht man, um einen Gottesdienst zu gestalten, das hatten die alles nicht. Und sie hatten ihre Herkunft auch, eine andere Herkunft als die jüdische Tradition, denn diese Frau, Lydia, die, wie der Name schon sagt, stammt aus Lydien ursprünglich, die Familie. Sie hat irgendwo beim Judentum angedockt und erkannt, dieser Gott Israels ist der wahre Gott. Aber sie war eine Frau aus einem fernen Land, eine Migrantin, würde man heute sagen, eine Zugewanderte. Und sie führte ein Geschäft, ein Purpurhandel, das allerdings war etwas sehr Schönes, denn dadurch war es auch eine reiche und angesehene Frau, aber noch nicht für die Gemeinde Jesu. Und dieser Lydia öffnet der Herr das Herz, dass sie auf die Worte des Apostels Paulus achtete und es nicht als dummes Männergeschwätz abtat, sondern sie nimmt das Evangelium an und sorgt dafür, dass in ihrer nächsten Umgebung auch dieses Evangelium ein Zuhause gewinnt. Warum sollen wir den Menschen das Evangelium bringen? So könnte man fragen, diese Frage will ich am Schluss stellen, warum überhaupt? Stehen nicht alle Zeichen auf Toleranz und Dialog? Genügt es nicht, wenn Christen bessere Christen, Muslime, naja, bessere Muslime werden? Schwierige Frage. Kann man nicht alles so lassen beim Alten? Soll nicht jeder nach seiner Fasson selig werden? Ich gebe diese Frage einmal an Paulus weiter. Lieber Paulus, warum bist du überhaupt nach Philippi gegangen? Die Leute waren doch schon ziemlich religiös. Da wurden die alten olympischen Götter verehrt, die wir aus den Sagen des klassischen Altertums kennen. Dann die römischen Götter wurden auch noch verehrt. Wer also mit den griechischen Göttern nicht zufrieden war, der konnte ja römische wählen. Ferner Gottheiten, die im Hinterland von Philippi in Thrakien zu Hause waren, und sogar einige ägyptischen Gottheiten wurden auch noch verehrt. Und da konnte sich ja jeder so aussuchen in diesem Warenhaus Philippi, was ihm gerade passte. Und der eine und die andere wurden einfach stehen gelassen in ihrer Überzeugung. Warum musste denn nun auch noch das Christentum dahin? Diese Frage könnte dem Apostel zunächst einmal die Sprache verschlagen. Dann hätte er sich vielleicht erinnert, dass ihm genau diese Argumentation schon einmal begegnet war, nämlich in Philippi. Da wurde er eines Tages nämlich angeklagt, er wolle in dieser römisch geprägten Stadt Gesetze und Anstand jüdische Sitten einführen. Unbegreiflich für ihn, solche Bedenken gegen seine Mission, dass diese einmal von Christen geäußert werden könnten. Doch dann hätte er sich und uns an andere Szenen in Philippi erinnert. Davon lesen wir auch in der Apostelgeschichte, an die Sklavin, die ständig hinter den Missionaren herschrie: Diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden. Oder an den Kerkermeister, der erschüttert gefragt hatte: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und schließlich natürlich an dieser Vision des Mazedoniers in der Nacht. Und Paulus hätte dann uns, dich und mich gefragt: Ihr lieben Christinnen und Christen des 21. Jahrhunderts in Barmen, schaut euch doch einmal an, wovon hier die Rede ist. Worum geht es denn? Es geht um das Heilwerden des Menschen, dessen Leben ohne Jesus so total kaputt und verloren ist. Es geht um die Rettung aus der Verlorenheit heraus. Und es geht um Lebenshilfe, konkret, wie kann ich mein Leben führen, dass es nicht sinnlos so zerrinnt, bis es dann zu Ende geht und in einem kühlen Grab endet. Wenn ihr nichts den Menschen von Jesus erzählt, dann haben sie das alles nicht, weder Heil noch Rettung noch Hilfe. Nicht evangelisieren ist unterlassene Hilfeleistung. Das müssen wir uns deutlich machen. Dass du einmal darüber nachdenkst, und ich tue das auch. Ich muss sagen, oft genug handle ich falsch. Zu sehen, welcher Mensch ruft denn nach mir? Ruft denn nach Rettung? Will geheilt werden? Braucht Hilfe? Und dass du diese Vision dann bekommst, zu diesem Menschen zu gehen und ihm die Gemeinschaft mit Jesus und seiner Gemeinde zu schenken, das wünsche ich dir und das wünsche ich auch für mich selbst. Amen.